Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann und mit diesen Themen. Metall in der Tiefsee. Der Abbau von Manganknollen würde das Ökosystem schädigen. Mehrwertsteuersenkung. Warum tanken nicht billiger wird. In Spanien endet die Corona-Zwangspause für Stierkämpfe. Das verdrießt Tierschützer. Sonnenuntergang wie nie. Einsamer Tourismus. Neustart auf Santorin. Hörgeräte und Prothesen. Gesetzlich Versicherte lassen sich Hilfsmittel mehr kosten. Und der Verbrauchertipp zu Kreditkarten und den Kosten fürs Nutzen. In der Tiefsee wächst ein Schatz, allerdings extrem langsam. Manganknollen legen in 1 Million Jahren nur bis zu 10 cm zu. Die Knollen enthalten nicht nur das Metall Mangan, sondern auch Eisen, Kupfer, Nickel und Kobalt, wichtige Rohstoffe etwa für die Elektromobilität. Der Abbau der Manganknollen wäre allerdings mit erheblichen Risiken für die Umwelt verbunden. Günther Bayer über Manganknollen in der Tiefsee.
Manche sind so groß wie Kartoffeln, andere wie Blumenkohlköpfe. Die schwärzlichen Gebilde liegen über hunderte von Quadratkilometern an vielen Stellen auf dem Meeresboden. Im Jahre 2006 erwarb die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Ressourcen in Hannover, die zum Geschäftsbereich des Bundeswirtschaftsministeriums gehört, eine Lizenz zur Erforschung der Manganknollenvorkommen im Pazifik. Mit dieser Lizenz für ein Gebiet so groß wie Bayern dürfen Manganknollen nur erforscht, aber noch nicht abgebaut werden, berichtet Annemiek Fink, Meeresbiologin bei der Bundesanstalt. Im Prinzip ist Deutschland freilich auch an der wirtschaftlichen Nutzung der metallhaltigen Knollen interessiert. Sie liefern neben Mangan vor allem Kupfer, Nickel, Kobalt und seltene Erden.
Diese Metalle sind vor allem für den Ausbau der Elektromobilität und regenerative Energiequellen sehr gefragt. Da Deutschland im Hinblick auf Metallrohstoffe für die Industrie fast vollständig von Importen aus Drittländern abhängig ist, beteiligt sie sich aktiv an der Erkundung dieser Tiefseerohstoffvorkommen.
Der mögliche industrielle Abbau von Manganknollen in der Tiefsee hat nun Meeresbiologen auf den Plan gerufen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven und vom Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen haben in einer gemeinsamen Studie auf die Risiken hingewiesen. Bereits 1989 hat ein deutsches Konsortium in einem kleinen Gebiet 3000 Kilometer westlich von Peru eine Manganknollenentfernung simuliert. Dabei wurden die Knollen auf einer 8 Meter breiten Spur schlicht untergepflügt. Dadurch wurde eine fein verteilte Wolke von Sediment ausgelöst. Ein Vierteljahrhundert später kehrten Wissenschaftler an denselben Ort zurück. Sie wollten wissen, ob der Meeresboden die Entfernung der Knollen verkraftet und ob das weiche Sediment sich regeneriert hatte. Jedoch, der Meeresboden hatte nichts vergessen. Der Meeresbiologe Felix Janssen ist Mitautor der Studie.
Im Prinzip sind diese Spuren genauso da, wie sie zu dem Zeitpunkt verursacht worden sind. Also deutlich mit dem bloßen Auge sichtbar.
Tiefseelebewesen kommen im Umfeld der Manganknollen zwar in geringer Anzahl, aber in großer Vielfalt und oft großer Farbenpracht vor, hat er beobachtet.
Man findet eine Vielfalt von Krebsen, eine Vielfalt von, was wir unter Würmern zusammenfassen. Wir finden sogenannte Stachelhäuter, da gehören die Segel dazu und die Seesterne, aber vor allen Dingen in der Tiefsee auch die Seegurken, die in einer unglaublichen Vielfalt auftauchen. Wildeste Farben, also man ist überrascht, was es da alles gibt.
Dort unten in 4000 Metern Tiefe geht es sehr langsam zu. Eine Manganknolle wächst in 1 Million Jahren nur um bis zu 10 Zentimeter.
Ein einzelner Organismus, der im Meeresboden da lebt oder an einer Knolle lebt, ist nicht daran gewöhnt, dass da irgendwas umgeschichtet wird, dass da eine große Sedimentwolke mal drüber geht und ihm die Poren verstopft oder sowas in der Richtung. Das findet faktisch nicht statt.
Das Bundesamt hält die Kritik der Meeresbiologen für seriös. Schlimme Folgen für die marine Umwelt könnten dadurch abgemildert werden, sagt Annemiek Fink, dass im Lizenzgebiet neben fürs Schürfen ausgewiesenen Claims immer auch gewachsene Flächen mit Manganknollen erhalten bleiben, wo jeder Abbau tabu ist. Doch bis es soweit ist, kann es noch dauern.
Es gibt noch keine erprobten Technologien für den Manganknollenabbau, schon mal gar nicht in den zu meisternden Ozeantiefen von zwischen 4 und 5 Kilometer.
Zudem überarbeitet die zuständige UN-Organisation, die Internationale Meeresbodenbehörde, die die Lizenzen als gemeinsames Erbe der Menschheit vergibt, noch das verbindliche Regelwerk, den Mining Code. Die Bundesanstalt will ihre Explorationslizenz, die im kommenden Jahr ausläuft, um 5 Jahre verlängern. In dieser Zeit sollen weitere Untersuchungen zu minimalinvasiven Schürftechnologien und Tests stattfinden, sowie Umweltdaten erhoben werden.
Manganknollen, ob und auf welche Weise Metalle vom Meeresboden gehoben werden dürfen, wird weiter erforscht. Seit dem 1. Juli gelten reduzierte Mehrwertsteuersätze. Die Unternehmen entscheiden allerdings selbst, ob sie die Preissenkung von rund 2,5 bzw. 1,8% an die Verbraucher weitergeben oder nicht. Was macht die Mineralölwirtschaft und wie wirkt sich das auf die Preise an der Tankstelle aus? Dem ist Thorsten Philips nachgegangen.
Benzin und Diesel sollen durch die Mehrwertsteuersenkung günstiger werden und damit die Verbraucher entlastet. So die Hoffnung im Verbraucherschutzministerium der Bundesregierung. Dies beteuern auch Kraftstoffverkäufer. An den Zapfsäulen herrsche große Konkurrenz um jeden Autofahrer. Preissenkungen durch die Mehrwertsteuersenkung werden an die Autofahrerinnen und Autofahrer weitergegeben. Das gelte auch, wenn der Ölpreis sinkt, sagt Alexander von Gersdorf vom Mineralölwirtschaftsverband. Doch nach Recherchen von Umwelt und Verbraucher trat genau das nicht ein. So lag der Durchschnittspreis laut clever-tanken.de am 30. Juni in 8 Großstädten in Deutschland bei 1,08 Euro. Es wurde jeweils die teuerste und die günstigste Tankstelle in den Städten Berlin, Frankfurt an der Oder, Magdeburg, Dresden, Dortmund, Köln, Hamburg und München beobachtet und die Preise derselben Tankstellen am 1. Juli überprüft. Ergebnis: Der Durchschnittspreis ging nicht wie erhofft nach unten, sondern er stieg auf 1,09 Euro. Für den Sprecher des Mineralölverbandes ist das aber kein Widerspruch.
Das ist natürlich auch ein bisschen unglücklich. Der 1.7. kommt, die Mehrwertsteuer sinkt und die Preise gehen hoch. Und das liegt dann daran, dass es eben weitere Faktoren am Markt gibt. Also es ist insbesondere die Entwicklung des Ölpreises und des Produktpreises, also des Benzin- und Dieselpreises nach Verarbeitung ab Raffinerie. Und der ist zuletzt nach oben gegangen.
Auch der Umweltökonom Professor Timo Göschel vom Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften in Heidelberg sagt, die Mehrwertsteuersenkung werde weitergegeben an den Verbraucher. Aber genau das ist aus klimapolitischer Sicht die falsche Maßnahme.
Durch das wir jetzt die Mehrwertsteuer absenken, senken wir ja auch automatisch die Energiesteuer brutto ab, so um ungefähr 2,5%. Und das ist natürlich schwierig, dass in Einklang zu bringen mit den klimapolitischen Vorgaben der Bundesregierung. Ist also in dieser Hinsicht nicht so gut.
Das Gute daran sei, dass deshalb nicht gleich viel mehr getankt werde. Aber es komme schon zu einem höheren Verbrauch, erklärt der Umweltökonom.
Aber die Nachfrage reagiert, keine Frage. Also wenn man das mal so ungefähr ansetzt, hier diese 2,5-prozentige Preissenkung, die sich jetzt einstellen sollte, das würde ja dann ungefähr so knapp unter 1% dann sein, in dem Maße, in dem dann eben der Kraftstoffverkauf dann eben zunimmt.
Noch kontraproduktiver als beim Kraftstoff ist aus der Sicht von Professor Timo Göschel aber die Mehrwertsteuersenkung bei den Pkw und Lkw, also den Diesel- und Benzinautos.
Denn wir wissen ja auch, dass die Zusammensetzung der neu verkauften Autos nicht ganz unabhängig ist von den aktuellen Spritpreisen. Das heißt, also kann sein, dass die Leute sich jetzt größere Autos kaufen, als die sich gekauft hätten, wenn wir diese Spritpreisreduktion nicht gemacht hätten.
Die Preisbildung an der Zapfsäule ist für viele wenig transparent. Aber der Sprecher des Mineralölverbandes unterstreicht nochmal, die Preissenkung werde weitergegeben.
Es gibt weitere Faktoren, die Tagesschwankungen, die regionale Situation und ich sag mal die Großwetterlage. Also wie hat sich der Ölpreis insgesamt entwickelt? Wie sieht es bei den Raffinerien aus? All das hat Einfluss auf den Preis, aber die Mehrwertsteuersenkung wird schon im Wettbewerb weitergegeben.
Ob die Mehrwertsteuersenkung auf Kraftstoffe nun weitergegeben wird oder nicht, entscheiden die Anbieter, je nachdem, wie der Verbraucher reagiert. Am meisten sparen deshalb Fahrradfahrer, die ihr Bike mit Muskelkraft in Bewegung setzen.
Warum die Mehrwertsteuersenkung nicht zwangsläufig zu niedrigeren Preisen an der Tankstelle führt, schilderte Thorsten Philips. Corona-Pause bei Stierkämpfen in Spanien. Aber jetzt rollt die Maschinerie langsam wieder an. Eines der wichtigsten Feste der Stierkampffans fällt aber aus. San Fermines, die Stierhatz von Pamplona. Heute hätte sie begonnen. Aus Madrid meldet sich Oliver Neuroth.
Überall klimpert und klappert es, wenn morgens um 8 Uhr die Stiere loslaufen. An jedem der 8 Fiesta-Tage von San Fermines werden die Tiere durch die historische Innenstadt von Pamplona getrieben. Hunderte Menschen laufen neben ihnen her. Das Ziel ist die Stierkampfarena. Doch nicht in diesem Jahr. Dass die berühmteste Stierhatz Spaniens wegen Corona ausfällt, freut Marta Esteban, die Sprecherin der Tierschutzplattform Folter ist keine Kultur. Alles, was dazu beiträgt, dass keine Tiere getötet werden, nur um Menschen zu unterhalten, ist eine gute Nachricht. Hoffentlich werden wir bald schon sagen, dass nirgendwo mehr in Spanien Stiere leiden müssen. In den vergangenen fast 4 Monaten musste kein einziger Stier in einer Arena leiden. Die Branche stand wegen des Virus still. Damit ist sie alles andere als glücklich. Allein den Züchtern der Bullen gingen nach eigenen Angaben Einnahmen von 70 Millionen Euro verloren. Schon kurz nach Ausbruch der Corona-Krise forderten die Stierkämpfer daher mehr Unterstützung vom Staat. Der Stierkampf sollte Teil des Rettungspakets der spanischen Regierung für den Kultursektor werden. Schließlich hingen spanienweit 6.000 Jobs an dem Geschäft mit den Stieren. Doch das Kulturministerium lehnte Sonderhilfen ab.
Viva el Toro!
Viva!
Mitte Juni gingen tausende Anhänger des Stierkampfes auf die Straße in mehr als 30 Städten Spaniens. Der Stierkampf gehöre zur Kultur. Er dürfe nicht vergessen werden, sagte dieser Torero in Sevilla. Und ein anderer meinte, die Branche sei ein Wirtschaftsmotor Spaniens. Sie leide nun und ihr stehe nach dem Gesetz weitere Unterstützung zu. Tierschützer argumentieren dagegen, der Stierkampf werde jetzt schon stark subventioniert vom spanischen Staat. Die italienische Tierschutzorganisation LAF wirft der Branche sogar vor, unerlaubterweise Geld von der Europäischen Union zu kassieren. Zu diesem Ergebnis kommt LAF-Vizechef Roberto Benatti in einer neuen Untersuchung. Es geht um jährlich 130 Millionen Euro aus einem EU-Fonds, der für die Produktion von hochwertigem Fleisch gedacht sei. Die Branche sagt, sie züchte Tiere für die Fleischproduktion. Doch in Wirklichkeit züchten sie sie für Stierkämpfe. Hier werden die Gesetze missbraucht. Die Regeln der Europäischen Union werden auf betrügerische Art hintergangen. Zwar wird das Fleisch der Kampfstiere oft auch an Restaurants geliefert. Wegen des Stresses, dem die Tiere beim Stierkampf ausgesetzt waren, sei das Fleisch aber nicht hochwertig, so Benatti. Die Förderung daher nicht gerechtfertigt. Die Tierschützer fordern die EU auf, besser zu kontrollieren, wo ihre Subventionen hinfließen und damit das Steuergeld der Bürger der Europäischen Union. Wenn es nach Marta Esteban von der Plattform Folter ist keine Kultur geht, dürfen Stierkämpfer keinen einzigen Euro mehr von staatlicher Seite bekommen. Sie verweist auf Studien des spanischen Kulturministeriums, wonach mehr als 80% der Spanier die Tradition kritisch sehen. Die Zahl der Zuschauer von Stierkämpfen sei seit dem Jahr 2007 um 61% gesunken. Stierkämpfe werden verschwinden, das ist sicher. Die Viruskrise könnte das Ende beschleunigen. Viele Züchter mussten ihre Stiere schon notschlachten lassen, weil sie nicht mehr gebraucht werden für Stierkämpfe. Die Branche will von einem Ende ihrer Tradition nichts wissen. Sie startet wieder Stierkämpfe mit Corona-Auflagen wie einem Besucherlimit, um die Sicherheitsabstände auf den Publikumsrängen einhalten zu können. Spaniens größte Arena, Las Ventas in Madrid, bewirbt im Internet schon das nächste Spektakel, und zwar an diesem Donnerstag.
Wirtschaftsfaktor und Kultur oder nicht? In Spanien endet die Corona-Stierkampfpause. Nach Santorin kommen Menschen aus aller Welt, um den legendären Sonnenuntergang zu erleben. Der ist auch in diesem Jahr spektakulär, dazu noch exklusiv. Denn Touristen traf Wolfgang Landmesser auf dieser griechischen Insel momentan kaum.
Jeden Abend, wenn bei Ia die Sonne im Meer versinkt, spielen sie Rembetiko. Die Brüder Kostas und Yolios Apostolidis mit Freunden. Das gehört dazu an diesem Ort, der für seinen Sonnenuntergang weltberühmt ist. Noch im Juni sind nur wenige die Stufen hinuntergestiegen zur Burgruine, dem Sunset Spot. Jetzt, ab etwa 19 Uhr, wird es langsam voll. Es landen wieder Ferienflieger, heute aus Köln, Mailand, Nantes und Warschau. Maja Herwig aus Köln und ihr Freund Alexi sind schon vor einer Woche nach Athen geflogen und über Mykonos und Paros jetzt auf Santorin gelandet.
Wir hatten tatsächlich auch gestern in Paros einen ganz schönen Sonnenuntergang mit dem Lighthouse. Und wir sind mal gespannt, wenn die Sonne untergeht, wie die Farben wirken und machen ein paar Bilder.
Anemos, Wind, heißt der Laden mit griechischem Kunsthandwerk von Yorgos Raidemenos und seiner Frau. Im ehemaligen Wohnzimmer seines Großvaters, einem kleinen Kreuzgewölbe, verkaufen sie Windspiele, dunkelblau glasierte Keramik, traditionellen Schmuck. Die ersten Touristen nach dem Lockdown dürften die glücklichsten aller Zeiten sein, meint Yorgos. Natürlich hofft er, dass der Nach-Corona-Tourismus weiter zunimmt und es keinen Rückschlag gibt. Dann wäre das Ergebnis nur eine selten verkorkste und keine katastrophale Saison. Diesen Sommer können wir insgesamt vergessen, aber ab jetzt, wenn wir uns richtig anstrengen, schaffen wir es vielleicht, das Jahr zu überstehen, ohne große Verluste zu erleiden. Auf dem Weg zum Sonnenuntergang stärken sich die Touristen im Lotsa. Von der Terrasse geht der Blick direkt auf das glitzernde Meer im Kraterrund, der Caldera. Kellnerin Cleopatra serviert selbstgemachte Limonade und kleine griechische Speisen mit Plastikvisier und schwarzen Gummihandschuhen. Wenn überhaupt, lasse sich die Corona-Saison nur mit der Zeit vor vielleicht 25 Jahren vergleichen. Hoffen wir, dass es besser wird, sagt sie und bedient weiter. Inzwischen ist es 8:30 geworden, kurz vor Sonnenuntergang. Auch in den Gassen oberhalb der Burgruine ist es jetzt deutlich voller geworden. Es könnte aber noch viel schlimmer sein, sagt Alexandros Vranas aus Duisburg.
Die Einheimischen sagen alle, dass es sehr, sehr ruhig ist und dass es wirklich eine sehr angenehme Atmosphäre ist. Vor der Corona-Krise konnte man hier nicht durchgehen. Da standen sich schon alle Schlange bis da oben hin.
Mit seiner Frau Kim und ihren beiden Trauzeugen sind sie morgens auf der Insel gelandet. Eigentlich wäre am selben Tag ihre Hochzeit gewesen, in Nordgriechenland, wo die Familie von Alexandros herkommt. Aber die Big Fat Greek Wedding mussten sie wegen Corona absagen. Gerade ist der letzte rote Schein am Horizont verschwunden. Ein Ersatz für die Hochzeit ist der legendäre Sonnenuntergang natürlich nicht.
Nein, aber ist schon, damit kann man besser umgehen, sag ich mal. Das macht das schöner, ja.
Das ist eine tolle Abwechslung zu dem Alltag, den wir jetzt momentan haben seit Anfang des Jahres. Und das entspannt einen und erdet einen wieder.
Genau wie der Rembetiko der Apostolides-Brüder.
Der Sonnenuntergang auf Santorin ist auch ohne Touristenmassen ein Erlebnis. 2019 haben mehr Kassenpatienten als im Jahr zuvor freiwillig zugezahlt. Für gesundheitliche Hilfsmittel wie Prothesen, Einlagen und Hörgeräte. Georg Schwarte.
Fast 700 Millionen Euro. So viel Geld haben gesetzlich Versicherte im vergangenen Jahr aus eigener Tasche für Gesundheitshilfsmittel ausgegeben. Dazu zählen etwa Hörgeräte, Einlagen oder Prothesen aller Art. Das geht aus Informationen des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen hervor, über die Funke Mediengruppe berichtete. Danach seien 2019 insgesamt über 29 Millionen Patienten mit solchen Hilfsmitteln versorgt worden. Jeder fünfte Patient habe freiwillig zugezahlt. Vor allem bei Hörgeräten hätten sich demnach Betroffene für eine bessere Ausstattung entschieden, die dann nicht vollständig von den Kassen übernommen wurde. Nach Angaben der Krankenkassen entscheiden sich Patienten häufig freiwillig für Hilfsmittel mit einer Ausstattung, die über das medizinisch Notwendige hinausgehe. Demnach ist die Zahl der Patienten, die einen Eigenkostenanteil zahlten, im Vergleich mit 2018 von 18% auf 20% gestiegen.
Hörgeräte und Prothesen, viele Versicherte zahlen zu.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Online einkaufen oder auf Reisen an Bargeld kommen, oft ist dafür eine Kreditkarte nötig. Die Stiftung Warentest hat sich knapp 30 weit verbreitete Kreditkarten genau angeschaut und nach versteckten Kosten gesucht. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
Die eine Kreditkarte gibt es ohnehin nicht, denn vor allem bei der Abrechnung unterscheiden sie sich. Bei der Standardkarte werden beispielsweise nur einmal im Monat die Umsätze vom Girokonto abgezogen, bei der sogenannten Debitkarte hingegen unmittelbar nach jeder Transaktion. Zudem gibt es solche mit Teilzahlungsmöglichkeit oder auch aufladbare Prepaid-Karten. Hinzu kommt, einige Karten werden nur in Verbindung mit einem Girokonto vertrieben, andere auch ohne. 28 Kreditkarten wurden untersucht. Kerstin Backofen von der Stiftung Warentest.
Da haben wir eine Preisspanne von 0 bis 136 Euro, die man an Jahreskosten dann hat gefunden. Und zwar setzt sich dann so ein Preis zusammen aus dem Grundpreis, den man jährlich ja für eine Kreditkarte oft bezahlt, plus den zusätzlichen Gebühren, die eben zum Beispiel fürs Geld abheben oder fürs Bezahlen anfallen.
Wobei ein möglicher jährlicher Grundpreis für Kunden noch am einfachsten zu erkennen ist. Schwieriger wird es dann bei den Kosten oder Gebühren für das Abheben am Automaten, jeweils abhängig davon, wo die Karte eingesetzt wird, im Inland oder auch innerhalb oder außerhalb der EU. Je mehr eine Kreditkarte im Ausland genutzt wird, desto teurer wird es meist. Zudem lauern Kostenfallen, vor allem bei jenen Kreditkarten mit Teilzahlungsoptionen.
Weil dort dann immer nur ein Teilbetrag des monatlichen Umsatzes abgezogen wird, unter dem Aspekt Flexibilität, also ich kann zurückzahlen, wann ich will, aber der Rest, der stehen bleibt, auf den fallen dann nämlich Zinsen an und die können bis zu 20% sein.
Die Stiftung Warentest empfiehlt deshalb, die voreingestellte Teilzahlungsoption auszuschalten, was aber nicht bei jeder Karte möglich ist. Ansonsten bliebe nur, die Rechnungen sofort auszugleichen, um dem teuren Zahlungsaufschub zu entgehen. Sozusagen kaufen auf Pump ist mit Prepaid-Karten hingegen nicht möglich. Hier gilt, erst aufladen, dann zahlen. Übersteigt der Kaufbetrag das vorhandene Guthaben, wird die Zahlung abgebrochen. Solche Karten gibt es mitunter auch für Jugendliche ab 14 Jahren. Sie sind zudem auch ohne Anbindung an ein Girokonto erhältlich. Und günstig sind sie nicht, sagt Warentesterin Kerstin Backofen.
Auch beim Geldabheben und beim Bezahlen fallen Gebühren an. Was wir festgestellt haben, ist, dass auch der Grundpreis im Jahr bei diesen Prepaid-Kreditkarten höher ist als bei den normalen. Also grundsätzlich sind das teurere Karten und nur wer wirklich keine andere bekommt, sollte zu einer Prepaid-Kreditkarte greifen.
Fazit: Kostenlose oder günstige Kreditkarten gibt es. Jedoch sollten Kunden die genauen Konditionen kennen und sie, wie im Falle der Karten mit Teilzahlungsoption, auch unbedingt einhalten. Also, wenn möglich, diese Funktion ausschalten oder die Kartenumsätze sofort ausgleichen. Sonst wird es teurer als gedacht. 3 Kreditkarten lagen am Ende vorn. Warentesterin Kerstin Backofen.
Die DKB Visa Card. Dazu ist das Girokonto bei der DKB nötig und man muss auch 700 Euro Geldeingang im Monat haben. Ohne Girokonto wäre es dann die Genialcard von der Hanseatic Bank oder die Deutschland-Kreditkarte Classic, weil bei denen, sobald ich die Teilzahlung ausgestellt habe, auch keine Gebühren anfallen und es empfehlenswerte Karten sind.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Viele Kinder und Jugendliche in Deutschland haben nach Angaben des Umweltbundesamtes zu viele langlebige Chemikalien im Blut. Behördenchef Dirk Messer warnte heute, es sei häufig noch unerforscht, welche Schäden die Chemikalien aus der Stoffgruppe der per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, kurz PFAS, anrichten könnten. Die Chemikalien werden laut Umweltbundesamt etwa in der Beschichtung von Kaffeebechern oder Outdoorjacken verwendet, weil sie Fett, Wasser und Schmutz abweisen. Bei Kindern und Jugendlichen von 3 bis 17 Jahren seien unter anderem in 21% der Proben, also mehr als jeder fünften, eine höhere Konzentration von Perfluoroktansäure festgestellt worden, als eine Fachkommission als in jedem Fall unbedenklich bewertete, teilte das Umweltbundesamt mit. Bußgeldstreit. Sollen Raser doch mildere Strafen bekommen? Gleich mehr dazu bei Christine Heuer in den Informationen am Mittag. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Tschüss.